Da wir gerade über Missionen sprechen, möchte ich noch etwas anderes vom ISOM erzählen. Wir hatten ein Treffen der jungen Mitarbeiter aus Europa und Ed und Deb Anton halt eine Lehre darüber, warum wir Mission machen. Warum machen wir Mission? Warum haben wir ein Mission von Jesus? Es war für mich sehr inspirierend, all die jungen Mitarbeiter zu sehen, die eine Leidenschaft für Jesus und die Verbreitung des Evangeliums haben. Ed und Deb wollten uns eine Lektion erteilen, um uns daran zu erinnern, dass wir Jesus brauchen und dass das Evangelium wirklich eine gute Nachricht ist. Das bedeutet Evangelium, ja, gute Nachricht. Eine gute Nachricht, die mit anderen Menschen geteilt werden muss. Ich möchte euch heute diese Lehre mitteilen, weil ich sie so inspirierend gefunden habe. Okay? So manchmal denken wir über die Mission von Jesus nach und empfinden sie als lichtige Pflicht. Oder? Ja, das ist okay. Wir können das sagen. Ist nicht gut, aber es ist passiert. Ich muss Menschen in die Gemeinde einladen. Ich muss versuchen, Jünger zu machen. Ja, das klingt cool, aber ich muss es machen. Es fühlt sich an wie eine Aufgabe, die wir tun müssen. Und dann fühlt sich das Teilen des Evangeliums nicht wie eine gute Nachricht an. Wenn wir also an die Mission von Jesus denken, denken wir eher daran, Menschen in die Gemeinde zu bringen, als daran, einer verlorenen Welt die gute Nachricht von einem guten Gott zu verkünden. Aber das Evangelium ist eine gute Nachricht. Jesus ist eine gute Nachricht für uns und für die ganze Welt. Wenn sie es nur als Wahrheit annehmen würde. Lass uns über diese gute Nachricht sprechen. Okay? Schaut mit mir in 2. Könige 4. 2. Könige 4, Vers 1 bis 7.
Eine von den Frauen der Prophetenjünger wandte sich laut rufend an Elisha. Mein Mann, dein Knecht ist gestorben. Du weißt, dass dein Knecht gottesfürchtig war. Nun kommt der Gläubiger, um sich meine beiden Söhne als Sklaven zu nehmen. Elisha fragte sie, was kann ich für dich tun? Sag mir, was hast du im Haus? Sie antwortete, deine Magd hat nichts im Haus als einen Krug Öl. Da sagte er, geh und erbitte dir auf der Gasse von allen deinen Nachbarn leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Dann geh heim, verschließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen, gieß Öl in alle deine Gefäße und stell die gefüllten beiseite. Sie ging von ihm weg und verschloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen. Diese reichten ihr die Gefäße hin und sie füllte ein. Als alle Gefäße voll waren, sagte sie zu ihrem Sohn, bring mir noch ein Gefäß. Er antwortete, es ist keins mehr da. Da floss das Öl nicht mehr weiter. Sie aber kam und erzählte es dem Gottesmann. Dieser befahl ihr, geh, verkauf das Öl und bezahl deine Schuld. Von dem, was übrig bleibt, magst du mit deinen Söhnen leben.
Okay, so. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, Austin, du hast gesagt, die Predigt handelt von der Mission und der guten Nachricht. Was machen wir dann hier in 2. Könige, wo wir diese ungewöhnliche Geschichte lesen? Mein Predigt heißt heute unsere Schuldschein und unsere Mission. Und das ist besser. Wir müssen diesen Abschnitt verstehen, bevor wir seinen Zusammenhang mit dem Evangelium erkennen können. Okay? Diese Frau hatte einen verstorbenen Ehemann. Er war ein Diener Elisas, er heißt Elisas, der Prophet, und Mitglied der Prophetengemeinschaft. Die Prophetengemeinschaft bestand vermutlich aus 50 bis 100 Männern sowie deren Familien. Als Mitglied der Gemeinschaft und Diener Elisas ist es möglich, dass er sein gesamtes Geld dafür ausgab, den Propheten zu dienen. Es ist zum Beispiel möglich, dass er Koch war und sein ganzes Geld dafür ausgegeben hat, sie mit Essen zu versorgen. Das wäre sehr teuer gewesen. Insbesondere außerhalb der Erntezeit, wenn es nicht so einfach war, Lebensmittel für so viele Menschen zu beschaffen. In der Antike war es üblich, dass man für solche Anschaffungen einen Kredit aufnahm, um ihn nach der Ernte mit den höheren Einnahmen zurückzuzahlen. Dieser Mann starb, bevor er den Kredit zurückzahlen könnte, sodass nun seine Frau und seine kleinen Kinder die Last der Rückzahlung tragen müssen, ohne über die entsprechenden Einnahmen zu verfügen. Wenn man Schulden hatte, kam der Schuldherr, das heißt die Gläubige, zum Haus und nagelte eine Schulderkunde an den Türrahmen. Damit wollten sie dem Mann und der ganzen Nachbarschaft zeigen, dass die Schulden auf jeden Fall eingezogen werden würden. In ihrem Fall muss die Schuld ziemlich hoch gewesen sein. Denn der Wert entsprach den Kosten für zwei junge männliche Sklaven. Für die Gläubige war es ein Glück, dass sie zwei kleine Söhne hatte. Mit ihrem Leben könnten sie die Schulden des Vaters begleichen. Eine kurze Anmerkung dazu: Lasst euch nicht vom Thema Sklaverei ablenken. Das ist nicht vergleichbar mit der Sklaverei der westlichen Welt in den letzten 500 Jahren. Es ging nicht darum, Afrikaner zu entführen und sie dann gewinnbringend an missbräuchliche Sklavenhalter zu verkaufen, die sie wie Untermenschen behandelten. Das ist ganz anders. Die hier beschriebene Sklaverei war ein normaler Beistandteil des antiken Wirtschaftslebens. Es war keine Entführung. Es gab einen vereinbarten Betrag und eine Frist für die Zahlung. Ähnlich wie bei einer modernen Kreditkarte oder ein Haushypothek. Wenn man nicht bezahlen könnte, kam der Gläubige und holte sich Dinge im Wert der Schulden. Auch hier gilt wieder das Prinzip einer Hypothek. Wenn man sie nicht bezahlen kann, kann die Bank letztendlich das Haus in Besitz nehmen. Was aber, wenn die Besitztümer nicht wertvoll genug waren? Dann würde der Mann als Sklave genommen werden, um die Schulden abzuzahlen. Sobald die Schulden begleichen waren, war er frei. Aber bis dahin war er ein Sklave. Dies wäre im ursprünglichen Vertrag vereinbart worden. Der verstorbene Ehemann hätte also die Schulderkunde unterschreiben und diesen Bedingungen zugestimmt. Wenn also sein Haus und seine Felder nicht ausreichten, um die Schulden zu begleichen, könnte ein Gläubiger beschließen, seine Kinder mitzunehmen, da sie Teil des Besitzes des Schuldners waren. Auch das klingt für uns seltsam, da wir Kinder nicht als Besitz betrachten, aber in der Antike waren Kinder Teil des Wirtschaftssystems des Haushalts. Im Fall der Familie in der Geschichte muss die Schuld also sehr hoch gewesen sein. Und der einzige Besitz, den diese Witwe hatte, um sie zu begleichen, waren ihre beiden Söhne. Okay, so stellen wir uns nun Folgendes vor. Eines Tages ist sie mit ihren beiden Söhnen am örtlichen Brunnen. Sie holt ein paar Krüge Wasser und geht mit all den anderen Frauen, die ihre Nachbarinnen sind, zurück. Und alle Kinder sind dabei, rennen herum und spielen. Als sie sich dann der Häusezeile nähern, bemerkt sie einen kleinen Zettel über ihre Tür. Plötzlich wird sie von Angst erfasst. Langsam werden alle Frauen leise. Die Kinder rennen noch immer herum und spielen, wie Kinder das eben tun, ohne zu ahnen, was vor sich geht. Diese Frau geht zu ihrem Türrahmen, umgeben von ihren Nachbarn, und reißt den Zettel von der Tür. Darauf befindet sich eine Schulurkunde. Darin steht, wie viel ihr Mann als Darlehen aufgenommen hat. Und mit seiner Unterschrift verspricht er, es aus seinem Besitz zu bezahlen. Der Wert, mehr als sie jemals mit Geld bezahlen könnte. Sie ist eine erwachsene Frau, eine Witwe. Ihr Leben ist als Sklavin nicht viel wert. Ihr Mann ist tot, sie ist arm. Die einzigen Dinge, die sie besitzt und die der Gläubige zur Begleichung der Schulden nehmen kann, sind die beiden kleinen Jungen, die im Dreck spielen. In diesem Moment bin ich mir sicher, dass sie auf der Straße auf die Knie gefallen ist. Ich bin mir sicher, dass sie geweint hat und sich fühlte, als würde ihr das Herz herausgerissen werden. Ich bin mir sicher, dass sie sich hoffnungslos, hilflos fühlte. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das für mich anfühlen würde. Ich habe 2 Söhne. Was wäre, wenn ich eines Tages draußen auf den Feldern gearbeitet hätte und nach Hause gekommen wäre und statt dass meine beiden Jungs auf mich zugerannt wären und "Daddy is home" gerufen hätten, wäre ich in Stille hineingegangen. Statt eines Küsses von meiner Frau sehe ich sie auf dem Boden weinen, ihr Gesicht nass von Tränen. Und wenn ich frage, wo die Jungs sind, hält sie mir nur diese Schulderkunde hin. Eine Schuld, die ich aufgenommen habe, aber nicht bezahlen könnte. Davon würde ich mich nie wieder erhöhen können. Ich wäre nie wieder derselbe. So hat sich diese Frau gefühlt. Also tat sie das Einzige, was sie tun könnte. Sie bat den Mann Gottes um Hilfe. Pass auf, wenn du in einer Krise steckst, bitte gottesfürchtige Menschen um Hilfe. Gott wirkt Wunder, wenn wir ihn darum bitten. Und Gott vollbringt ein Wunder für sie. Elisha fragt sie, was sie noch hat. Und alles, was ihr geblieben ist, ist ein kleines Andenken an ihren Mann. Diese kleine Ölkrug, das war ein typischer Besitz von Propheten. Sie trügen ihn bei sich, falls sie Öl brauchten, um jemanden zu salben, wie Samuel, als er David fand und ihm König salbte. Elisha sagt, nimm dieses kleine bisschen Öl und gieße es in Krüge. Hol dir alle Krüge, die du von deinen Nachbarn bekommen kannst, so viele wie möglich, und fülle sie alle. Und was macht diese Frau? Lacht sie ihn aus? Ha, du dummer Mann Gottes, mit so wenig Öl kann ich diese Schulden nicht begleichen. Du Idiot, das reicht nicht einmal, um ein Glas zu füllen. Ich bin zu dir gekommen, um Hilfe zu bekommen. Ich bin gekommen, um meine Familie zu retten. Und du gibst mir blöde Ratschläge? Dummer Mann. Sagt sie das? Auf keinen Fall. Nein. Manchmal sind Gottes Wege nicht nachvollziehbar. Manchmal klingen gottesfürchtige Menschen verrückt. Aber Gottes Wege funktionieren. Immer. Wir brauchen Glauben, um Gott zu folgen. Und diese Frau hatte Glauben. Sehr stark. Sie tut genau das, was Elise sagt. Sie glaubte daran, dass Gott ein Wunder vollbringen könnte. Derselbe sagte Jesus, hol viele Krüge, und sie tat es. Er sagte, geh hinein und schließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen, und sie tat es. Er sagte, gieß Öl in jeden Krug, und sie tat es. Und sie goss und goss und goss, und jede Krug wurde gefüllt. Und als jede Krug gefüllt war, fiel der letzte Tropfen aus dem Krug ihres Mannes, und er war leer. Das erinnert mich an Jesus, der 5000 Menschen speiste. Gott kann Wunder vollbringen, wenn wir Glauben haben. Aber dieses Wunder ist noch größer, als sie erwartet hatte. Sie wollte nur den Gläubiger bezahlen, damit sie ihre Söhne behalten könnte. Aber was ist passiert? Elisa sagt, verkaufe das Öl, es reicht, um den Gläubiger zu bezahlen, und es reicht, damit deine Familie von nun an leben kann. Das ist viel mehr. Gott sorgte nicht nur dafür, dass ihre Schulden begleichen würden, sondern er sorgte auch dafür, dass alle Schulden, die sie jemals manchen würde, begleichen werden könnten. Das Leben dieser Frau ist nun vollständig bezahlt. Was klingt das für euch? Für mich klingt das wie Jesus. Klingt wie das Evangelium. Gott hat ihre Schulden mit diesem Öl beglichen. Und unsere hat er mit seinem Blut bezahlt. Das Blut Jesus am Kreuz floss bis der letzte Tropfen, bis alle unsere Sünden vergeben waren. Und nicht nur die Sünden, die wir begehen, bevor wir zum Glauben an Jesus kommen, sondern er bezahlt sogar den Preis für den Sünden, die wir danach begehen. Schauen wir mal Kolosser 2, Vers 13 bis 15 an. Kolosser 2, Vers 13 bis 15.
Bitte, Klaus. Ihr wart tot infolge eurer Sünden und euer Fleisch war unbeschnitten. Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat. Die Fürsten und Gewalten hat er entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Durch Christus hat Gott über sie triumphiert.
In 2. Könige waren die Kinder der Witwe so gut wie weg. Sie war dabei, ihre Kinder für immer zu verlieren. Sie waren für sie wie tot gewesen. In dieser Stelle haben wir eine Schuldurkunde, einen Schuldschein, der über uns hängt, genau wie bei ihr. Das Wort in diesem Text hat dieselbe Bedeutung. Dieser Schuldschein ist dasselbe, was die Witwe an ihre Tür genagelt bekommen hätte. Nur, dass unsere Schuldschein zeigt, dass wir aufgrund unserer Sünde eine Schuld gegenüber Gott haben. Wir sind alle so gut wie tot, weil wir diese Schulden nicht selbst bezahlen können. Wir sind wie die Witwe. Wir sind arm. Wir sind hilflos. Wir sind verzweifelt. Wir brauchen ein Wunder. So wie die Schulden die Familie der Witwe in Verderben stürzten, so stürzten auch unsere Schulden uns in Verderben. Unsere Sünde verurteilt uns zum ewigen Tod. Aber die Witwe vertraute auf das Wirken Gottes und würde gerettet. Und dasselbe kann auch uns passieren. Schaut euch Vers 12 an. Direkt vor dem, was wir gerade gelesen haben. Ich kann einfach lesen. Mit Christus würdet ihr in der Taufe begraben, mit ihm auch auferweckt durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Wir vertrauen auf das Wirken Gottes. Und durch die Taufe werden wir zu einem neuen Leben erweckt. Und was passiert mit dem kleinen Zettel, der an den Türrahmen genagelt ist? Unser Schuldschein. Es wird an Kreuz genagelt. Das sind unglaublich gute Nachrichten. Aber das bedeutet nicht, dass es keinen Preis zu zahlen gab. Die Nägel, mit denen mein Schuldschein aufgehängt war, hängen nicht mehr über meine Tür. Sie wurden benutzt, um Jesus an Kreuz zu nageln. Ich muss meine Sünde nicht wegen der Schulden verlieren. Meine Sünde sind in Sicherheit. Meine Sünde sind da oben, sind glücklich, weil Gott seinen Sohn geopfert hat. Ich muss mein Leben nicht verlieren, weil Jesus seines aufgegeben hat. Vorhin habe ich beschrieben, wie die Witwe nach Hause kam und die Schuldkunde über ihre Tür fand. Aber nun stellen wir uns einmal eine andere Geschichte vor. Wie die Witwe, die nach Hause kommt und die Schuldkunde über ihre Tür sieht, stell dir vor, ich komme nach Hause und sehe sie, die Schuldscheine, über meine Tür. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was ich schulde. Ich habe diese Vereinbarung selbst unterschrieben und ich weiß, dass ich alles verlieren werde, wenn die Schulden eingetrieben werden. Wie bei der Witwe versagt mir den Magen, wenn ich es sehe. Ich spüre, wie mir die Tränen kommen. Jeder Schritt zu meiner Tür fühlt sich schwerer und schwerer an, bis ich den Beleg sehe. Etwas sieht anders aus, als ich es in Erinnerung habe. Ich lese ihn und statt zu sagen, was ich schulde, steht dort, dass alles auf meinem Konto bezahlt würde. Das ist komisch. Könnt ihr euch das vorstellen? Das muss ein Fälle sein. Ist es aber nicht. Es ist kein Fälle. Hier ist das Beweis. Ich würde eine riesige Party machen. Ich würde feiern, ja? Es wäre der schönste Tag meines Lebens. Mein Schuld ist bezahlt. Für jeden von uns, der an das Wirken Gottes glaubt und getauft würde, gilt, wie es in Kolosser 2 heißt, deine Schuld ist beglichen. Auf deinem Kontoauszug steht nicht mehr, was du schuldest, sondern wie viel für dich bezahlt würde. Jesus hat mit seinem Leben für dich bezahlt. Aber würde das Leben Jesu nur für uns bezahlt? Nur für mich und Helge und Karl? Gar nicht. Jesus starb, damit alle gerettet werden können. Der Tod von Gottes Sohn reicht aus, um die Schuld jedes Menschen auf Erden zu begleichen. Erinnert euch, ich habe euch gesagt, dass dies eine Predigt über Mission ist. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Witwe aus Könige 2 einen Nachbarn hatte, die ebenfalls Witwe war und 5 Monate, nachdem ihre Schulden auf wundersame Weise beglichen worden waren, kamen die Gläubigen ihren Nachbarn und hängten eine Schuldkunde an ihre Tür. ihre Kinder sollten genau wie die der ersten Witwe weggenommen werden. Was würde die Witwe tun, die das Wunder erlebt hatte? Glaubst du, sie würde sich still und leise hineinschleichen? Glaubst du, sie würde einfach sagen, oh, ich werde für dich beten? Glaubst du, sie würde sich sagen, ich hoffe, mein Beispiel reicht aus, um meinen Nachbarn zu helfen. Hoffentlich kommt sie von selbst zu mir und fragt mich, was ich getan habe. Das glaube ich nicht. Ich stelle mir vor, dass sie zum Haus ihrer Nachbarn rennen und sie anflehen würde, mit dem Propheten zu sprechen. Sie würde sie anflehen, alles zu tun, was er sagt. Egal wie verrückt es auch sein mag, denn Gott hat in ihrem Leben ein Wunder vollbracht und er könnte es wieder tun. Das wäre das einzig Sinnvolle, was man von ihr erwarten könnte, wenn sie eine vernünftige Person wäre. Nun, hier ist die Geschichte, Leute. Jeder Mensch auf diesem Planeten hat einen Schuldschein über seine Tür hängen. Er hängt über ihren Köpfen. Und es ist gut, für sie zu beten, ja. Aber wirst du wirklich für sie beten, ohne mit ihnen zu sprechen? Es ist gut, sein Leben als Vorbild zu leben. Aber wirst du wirklich still bleiben und hoffen, dass andere Menschen zu dir kommen? Oder wirst du die gute Nachricht verkünden, dass deine Schulden von Gott bezahlt werden und dass er genug Geld auf der Bank hat, um auch die Schulden aller anderen zu bezahlen? Jesus sagt, wir sollen unsere Nachbarn lieben. Wenn dein Nachbar dabei ist, alles zu verlieren, ist es nicht liebevoll, die Tür zu schließen und wegzugehen? Wir müssen den Menschen von der großzügigen Gnade Gottes erzählen, die alle unsere Schulden vergeben und bezahlen kann. Ich habe diese Predigt damit begonnen, dass ich gesagt habe, dass sich die Mission Gottes manchmal wie eine listige Pflicht anfühlen kann. Es ist keine listige Pflicht. Es ist ein natürlicher Ausdruck unserer Dankbarkeit. Es ist die einzig vernünftige Art zu handeln, wenn unser Leben durch Gnade verändert würde. Wenn Menschen eine neue Diät beginnen und sich ihr Leben dadurch verändert, können sie nicht aufhören, darüber zu reden, oder? Hast du das erlebt? Ich bin jetzt vegan und es ist so viel besser als alle anderen Diäten. Okay, cool, aber man nie aufhört. Ich habe keinen gegen Vegans, okay? Das ist nicht mein Punkt. Menschen verkünden über alle möglichen Dinge, die gut sind, aber sie können sie nicht retten. Menschen verkünden über Diäten. Menschen verkünden über Bitcoin. Menschen verkünden über Politik und Politiker. Menschen, auch Christen, verkünden, predigen über alle diese Idole, die keine Kraft haben zu retten. In Kolosser 2, Vers 15 heißt es, dass die Mächte und Gewalten dieser Welt durch das Kreuz entwaffnet sind. Jesus hat gesiegt. Ich möchte Christen hören, die von Jesus verkünden. Ich möchte, dass Christen mehr Begeisterung für die Verkündigung des Evangeliums zeigen, als für das Erzählen über ihren Lieblingsfußballverein. Ich möchte, dass Christen mehr bereit sind, über Jesus und wie er die Sünde besiegt, zu sprechen, als sie bereit sind, über Therapie oder Counseling und deren Kraft, Menschen zu helfen, zu sprechen. Nichts auf diesem Planeten kann den Menschen mehr helfen als Jesus. Geht zur Therapie, wenn ihr sie braucht. Bitte. Macht Sport und bleibt gesund. Bitte. Investiert in Bitcoin, wenn ihr wollt. Cool. aber verkündet Jesus. Nichts anderes hat die Kraft, unsere Schulden zu begleichen. Nichts anderes kann uns helfen, über die Sünde zu triumphieren. Die Idole dieser Welt werden niemals in der Lage sein, die Menschen von der Schuld zu erlösen, die ihre Sünden verursacht haben. Deshalb ist die Mission Jesu nicht mehr eine lästige Pflicht. Sie ist eine natürliche Reaktion auf Gottes Güte und Gnade. Sie ist ein natürlicher Ausdruck unserer Liebe zu Gott und unseren Nachbarn. Deshalb ist das Evangelium eine so gute Nachricht. Seinen Glauben zu teilen bedeutet nicht nur Menschen in die Gemeinde zu bringen, sondern ihnen zu zeigen, dass Gott bereits ein Wunder für sie vollbracht hat. Das Wunder, alle Wunder, das alle unsere Schulden begleicht. Etwas weitaus Wunderbareres als die Küche der Witwe voller Olivenöl. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und Jesus verspricht, die Schulden aller zu begleichen, die bereit sind, an das Wirken Gottes zu glauben. Lass uns eine Gemeinde sein, die sich an die Schuld erinnert, die für uns bezahlt würde, die sich daran erinnert, dass auch unsere Nachbarn diese Schuld haben. Lass uns eine Gemeinde sein, die die gute Nachricht verkündet und die Mission Jesu erfüllt. Amen.